Jetzt geht es weiter mit einer Schweizer Autorin. Zora del Buono, bitte auf die Bühne, danke.
Guten Abend. Ich lebe zwar in Berlin, bin aber eine Schweizer Autorin und deswegen nehme ich Sie jetzt mit in das tiefste Innere der Schweiz. Und zwar ist es eine Novelle über den neuen Tunnel, der Sie jetzt in 20 Minuten mit dem Zug von Norden in den Süden führt. Und die ganze Novelle spielt an einem einzigen Tag auf der Baustelle des Gotthardtunnels. Es sind 8 Figuren, die im Laufe des Tages miteinander immer mehr ins Gestrüpp, wie man in der Schweiz sagen würde, kommen. Und ich lese jetzt nur eine Figur. Es sind nicht alle so wie der, muss man jetzt vorher sagen. Und ich lese einen Auszug, dass also die ganze Geschichte fängt morgens um 6 an. Jetzt sind wir schon um 6.30 Uhr. Und es ist, vielen Dank, Robert Filz. Kupferdammi Filz, kommst endlich. Komm ja, mach doch nicht so ein G'schiess, dachte Robert Filz, schob das Sexheftli beiseite und klemmte das Funkgerät an seinen Gürtel. Er setzte seinen Helm auf, ging über den Flur, klopfte an die Scheibe der Leitstelle und winkte Tonino und Oberholzer zu. Oberholzer saß auf einem Tisch und trank Kaffee aus ineinander gestapelten Plastikbechern. Tonino starrte auf die Bildschirme und rauchte. Filz öffnete die Tür und stieg die Metalltreppe zu den Gleisen hinunter. Ein lauer Nordwind wehte durch die Leventina. Die Baustelle lag noch im Schatten des Berges. Klaffensteile Felswände, dazwischen Bäume, die sich trotzig gen Himmel reckten. Sein Zug wartete in der Waschanlage, tropfend und frisch gefüllt. 7 Wagen Beton für die Oströhre. An manchen Tagen kletterte er vor der Arbeit auf das Dach des Zementsilos. 10 Stockwerke, immer außen die Feuertreppen hoch. Er war jung und flink wie ein Eichhörnchen. So hatten sie ihn früher auch genannt, der Hörnli. Was aber mehr an seinen Schneidezähnen lag, die schmal und sehr lang waren. Vom Silodach aus konnte er das Tal überblicken, zwischen den Bergen eine schmale Ebene, darin der Ticino, Baumreihen zu beiden Ufern, die Autobahn nach Süden, der begrünte Mittelstreifen, die Autobahn nach Norden, die künftige Eisenbahnstrecke kalkweiß, da noch ohne Gleise, die alte Eisenbahnstrecke ganz in Braun, die Kantonstraße und dann die Baustelle. 9 Schmalspurgleise nebeneinander. Und mittendrin, im Zentrum dieses Bildes, 2 schwarze Löcher, das Südportal des Gotthard-Basistunnels, Herzstück seines Lebens. Filz hatte gern alles im Blick, diese Parallelstränge, die sich wie monochrome Bänder durch das Tal legten, aufgereihte Schnüre in einem Spiel der Farben, jede aus einer anderen Zeit, alle dem Transit geschuldet. Dies hier war ein Durchgangsort und keiner zum Verweilen. Filz schwang sich in das Führerhaus, Schiebetüren zu beiden Seiten, er schloss sie nicht. Tunnelbauzüge fuhren meist offen, enge Ruckelzüglein, nur 160 cm breit. In der Lok war die Enge noch auszuhalten, hier saß man wenigstens allein, besser als mit einem Dutzend Männer zusammengepfercht hinten im miniaturhaften Personenwagen zu hocken, Knie an Knie, in diesem Lärm, in dieser Hitze. 2 Stunden Fahrt bis ganz nach vorne, manchmal auch 3, wenn auf der Strecke etwas passierte. Funkstörungen, abgefallene Druckluftkessel, entgleiste Züge, heißgelaufene Radlager, Kupplungsbrüche, es war ja dauernd irgendetwas. Hoffentlich war heute nichts. Filz stellte den Hauptschalter an und legte den Elektroschlüssel auf den Kontaktpunkt. Zack, schon klebte er am Magnet fest. Auf 15 Stunden war der Schlüssel programmiert, danach war Schluss und der Zug blieb stehen. Aber er wollte ja keine 15 Stunden arbeiten. Es war allerdings auch schon vorgekommen, dass er stundenlang in der Röhre hängen geblieben war und verschmorte Bremsschläuche hatte austauschen müssen. Er konnte das wenigstens, klein und dünn wie er war, sich unter den Zug legen und reparieren, anders als der fette Eddie, der sich nicht zwischen Gleise und Zug zu quetschen vermochte und neulich mit blockierten Bremsen gefahren war, sicher 10 Kilometer lang. Danach waren die Bremsen am Arsch gewesen und Eddie auch. Die Blackbox wusste alles. Der Werkstattleiter hat ihn gnadenlos zusammengebrüllt. Alles wurde auf der Blackbox registriert. Dass Filz es war, der die Lok bediente, wie schnell er fuhr, wann er stoppte. Nicht mal ein Sekundenschlaf war möglich. Jedenfalls nicht für Filz. Er war darin nicht so geübt wie ein paar der altgedienten Kollegen. Schlafen und gleichzeitig den SIFA-Schalter drücken. Die hatten das verinnerlicht. Einnicken und trotzdem mit der Handfläche auf den weißen Knopf schlagen. Am besten alle 2 Sekunden. Tack, 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 stundenlang. Tack, tack, tack. Die Lok vibrierte, der Zug setzte sich in Bewegung. Berg, ich komme, dachte Filz und setzte die Ohrstöpsel ein. Er fuhr im Schritttempo, Maschine aufwärmen. Filz fuhr langsam auf das schwarze Loch zu, das aus der Ferne wie ein sechseckiger kleiner Fleck gewirkt hatte, nun aber groß und größer wurde, bis es ihn plötzlich umwölbte und schließlich verschlang. Eine Nebelwand baute sich vor ihm auf, dicht und grau. Die Scheiben beschlugen. Er hustete. Viel Kondenswasser heute. Es würde ein harter Tag werden, einer der besonders schwülen. Manchmal glaubte er, dass seine Lungenbläschen füllten sich mit Wasser. Er stellte sich das dann vor. In jedem Bläschen ein Wassertropfen. Millionen Bläschen, Millionen Tropfen. Die Lunge ein einziger wabernder Kondenswasserspeicher, mit Staub vermischt. Es gab Tage, da nahm diese Vorstellung Überhand und er sah sich selbst von außen. Ein spindeldürres Männchen mit 2 riesigen gefüllten Lungenflügeln. Eigentlich war er dann nur noch Lunge oder vielmehr, nun ja, Lunge und Pimpel. Seine Fantasie war überlebensnotwendig hier, wo es nichts als Berg und Dunkelheit und Rütteln und Hitze gab. Man hatte stundenlang Zeit, sich dieses und jenes vorzustellen. Die Gedanken entfernten sich vom realen Leben und schufen ein anderes. Wie ein Traum war das. Diese übersteigerte Konzentration auf Einzelheiten, die immer gewichtiger wurden. Er wusste, dass es Lokführerkollegen gab, die ununterbrochen darüber nachdachten, was zu Hause gerade passieren könnte. Richtig besessen waren die. Er hatte schon mehr als einen weinen sehen, der zu viel gegrübelt hatte. Über den missratenen Sohn, über die Frau, die plötzlich garstig war, oder war sie das gar nicht? Eifersucht, die monströs groß werden konnte und alles nur, weil man zu viel Zeit für düstere Gedanken hatte und keine anderen Eindrücke mehr bekam. Nichts als Geratter und grauer Fels. Die anderen konnten über ihn spotten, so viel sie wollten. Aber er hatte nur Aufregendes im Sinn. Der Tunnel war ihm Inspiration genug. Er sah feinadriges Gestein und dachte an den Flaum auf Letizias Nacken. Er entdeckte einen klaffenden Felsspalt und spürte Gabrielas Schlitz, tief und warm. Und natürlich, dachte er an Monika, wenn besonders runde Gesteinsformationen aus der Wand ragten, üppige Brocken, manche sogar mit Nippeln darauf. Am schönsten waren für Filz jene Tunnelabschnitte, die mit Spritzbeton ausgekleidet waren. Grob und uneben, die Querschläge zwischen den beiden Tunnelröhren etwa oder die Multifunktionsstelle Faido. Diese kathedralengroße Kaverne, ein Licht- und Schattenspiel bildete sich auf den Oberflächen. Alles schien zu leben und sich zu bewegen, überall Schenkel, Hinterteile und Brüste um ihn herum, hundertfach. 2 besonders eindrückliche Exemplare ragten direkt unter der Skulptur der heiligen Barbara aus dem Fels. Warum sah das niemand außer ihm, diese herrlich geformten Brüste? Er hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn er zu der geschnitzten Holzfigur in ihrem beleuchteten Kästchen hochblickte, weil seine Gedanken nicht der Schutzpatronin galten, dem Kultobjekt aller Tunnelbauer. Vor allem die Katholiken waren verrückt nach ihr. Die Italiener, die Österreicher und die Polen. Aber jetzt war die heilige Barbara ja weg. Klammheimlich gestohlen vor 2 Wochen. Man hatte eilends einen Ersatz herbeigeschafft. Bevor die Angelegenheit publik wurde und die Fernsehfritzen irgendwas von einem bösen Omen zu faseln anfingen. Die neue war aus Plastik. Eine billig Barbara. Danke.